Ja, hallo, mein Name ist Ingo Brein, ich komme von der Firma SUSE, mache dort Professional Services, also wir sind eine Dienstleistung. Und gerade in dem Umfeld kommt man natürlich auch häufig dazu, dass man bei Kunden sitzt und die gerne viele Installationen haben möchten. Und man möchte natürlich nicht immer, dass man gut ist, eine halbe Stunde oder 20 Minuten vorm Rechner sitzen und die Installation machen, sondern man möchte natürlich große Installationen, große Installationen einfach schnell durchführen können, ohne dass man interaktiv eingriffen muss, sondern indem ich einfach nur eine gute Diskette reinschmeiße und dann eine Viertelstunde später vorbeikomme und dann möchte ich, dass das System läuft. Und darum soll es ja eigentlich. So, das erste natürlich, der Administrationsaufwand wäre natürlich, ist dementsprechend groß, man müsste mit einer Horde von Menschen andrücken und ist ja dementsprechend teuer. Wie gesagt, ohne interaktiven Eingriff müsste man installierbar sein. Und was hat man zur Verfügung? Man hat meistens eine Netzwerkumgebung zur Verfügung, man hat ein Serversystem zur Verfügung, wo man meine Distribution draufkopieren kann. Oder auch von mir aus CDs, wie ich mehrere CD-Laufwerke für CDs einlegen kann. Und ich möchte natürlich auch weiterhin Software zentral pflegen, wenn ich als Administrator in einem großen Umfeld bin und ich habe neue Updates, inhaltsrelevante Updates, dann möchte ich natürlich nicht bei jedem PC vorbeigehen. Gut, das kann ich natürlich bisher immer schon machen. Man kann sich mit einem ein einzelnes Paket einspielen und man kann hier ein Skript schreiben. Dass das funktioniert, aber wenn man ein komplettes Update oder sowas machen will, dann braucht man andere Methoden. Und was hier noch als nächsten Punkt möglich ist, wo ich flexibel sein möchte, ist, ich möchte zum einen in der Lage sein, alle Netzwerkinformationen, also IP-Nummern, Netzwerkumgebung, Netzmasken, entweder zentral pflegen. Ich habe einen DHCP-Server, der die IP-Nummern automatisch vergibt. So etwas muss möglich sein. Andererseits möchte ich auch mir die Möglichkeit offen halten, bestimmten Rechnern feste IP-Nummern zuzuweisen. Gut, ich weiß, wenn man die MAC-Adressen kennt, kann ich das auch mit dem DHCP-Server machen, aber das ist dann auch eine Menge Arbeit, das einzufliegen. Sondern ich möchte auch sagen können, okay, ich mache mir eine gute Diskette für einen bestimmten Rechner, wo auch eine feste IP-Nummer verbreitet ist. Ja, also was braucht man? Eine speziell vorbereitete Bootdiskette und ein Installationsmedium. Wo eigentlich was, was man in der Netzwerkumgebung eigentlich mal zur Verfügung hat, wenn man eine normale Installation macht. Die Bootdiskette ist im Prinzip ganz normale Bootdiskette, die man sich von den Images auf der CD erstellen kann, wo er eben aus der freiwilligen Bootdiskette erzeugen kann. Und was möglich ist zurzeit an automatischer Installation sind CD-ROM und NFS. Also ich bin auch in der Lage, mir eine CD-ROM zu präparieren, die eine automatische Installation macht. Wenn ich also eine spezielle Distribution mit mir zusammenbacken auf einer CD, mit der automatisch installiert werden kann, auf einer bestimmten Klasse von Rechnern. Hier will ich im Wesentlichen über NFS sprechen. Das mit der CD, dann muss man wissen, wie macht man eine CD, wie macht das ISO-Image für so eine Distribution, macht die bootbar. Also da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern im Wesentlichen sagen, wir beschränken uns immer auf NFS, weil ich denke, das ist der normale oder der meist benutzte Fall. Und ja, man kann also wirklich als Basis, man braucht eigentlich nichts weiter als ein bisschen Loco, ein bisschen und die normale warum das jetzt kommt oder warum das machen, das ist auch bei uns erst später natürlich eingepflegt worden, hat man das wirklich aus historischen Gründen davon angefangen. Man braucht ein Installationsprogramm und erst später ist man dazu gekommen, als dann wirklich Kundenaufträge kamen, dann macht uns mal 100 Installationen. Also so geht das ja nicht, da müssen wir irgendwas einbauen. Man hat das also in den Gast dann nachträglich eingepflegt. Und deswegen vielleicht der jetzt auf dem Sinne manchmal etwas holprige Weg oder dass man halt jeder kleinen Schritt, den der JAST abfragen würde, dann auch mit protokollieren muss und auf dem Installationssystem. Das wird sich vielleicht in Zukunft dann demnächst ändern, da werde ich dann später nochmal drauf. So, was macht man zunächst? Man setzt den Installationsserver auf, ja, man nimmt sich zum Beispiel, man legt sich ein Verzeichnis an für die automatische Installation, kopiert dort, ja, legt Unterverzeichnisse für die verschiedenen CDs an, je nachdem wie viel ich brauche für meine Pakete, die ich installieren möchte. Ich kann natürlich auch sagen, ich kopiere nur die Pakete, die mich interessieren. Aber ich nachher, wenn man weiß, wie man das macht. Aber so kann man einfach aus einer einfachen Distribution, einfach von den CDs aus, eine automatische Installation aufsetzen. Ja, man kopiert jetzt die Inhalte der SUSE-CDs in die Unterverzeichnisse. Als vierten Schritt, das ist jetzt ein Trick. Nun klar, das heißt Trick, weil das jemand, der weiß, wie man so komischen Link ist, ist ein großer Trick. Aber das ist halt, das macht man, man legt also zusätzlich noch ein eigenes SUSE-Verzeichnis an und kopiert nochmal von der ersten CD das Setup-Verzeichnis in dieses SUSE-Verzeichnis. Ja? Also man versucht jetzt, was alle kennen, wenn man CD installiert, irgendwann fragt er mal danach, bitte CD wechseln. Ja? Und das würde ich jetzt so mit umgehen. Und das umgehe ich mit folgendem Link, indem ich oben diesen Link anlege. Gibt es hier noch so einen Vorlesungsexpress? Ja, also gehe in das SUSE-Verzeichnis und linke dann die SUSE-Verzeichnisse, also da wo die ganze Software drin ist, wenn man das mal gesehen hat, wie das aufgebaut ist, da ist ja immer ein normales Directory und die ganzen Serien, die stehen alle im SUSE-Verzeichnis. Also die Dateien im SUSE-Verzeichnis sind also alle Verzeichnisse über alle CDs, die ich kopiert habe. Und diese Verzeichnisse darunter, die enden alle mit einer Zahl. Die heißen AP1, AP2 und so weiter, schon die ganze Serien. Dann, damit erwische ich alle und binde die dann in dieses SUSE-Verzeichnis rein. So dass dann in diesem SUSE-Verzeichnis im Prinzip alle die ganze Software direkt ist. Und so habe ich die E-Mail nachgefragt, die CD zu wechseln. So, dann nächster wichtiger Punkt, nicht vergessen, exportieren des Verzeichnisses. Und dann kann man mit diesem Verzeichnis eine automatische NFS, also erstmal eine NFS-Installation durchführen. Das kann man natürlich ohnehin immer so machen, auch wenn man interaktiv, bis dahin sind wir noch nichts Automatisches drin, das gilt also auch für eine interaktive Installation. Und was jetzt neu ist, wo halt die automatische Installation ins Spiel kommt, das wird in der Datei SUSE-Setup des Gretchen Info gesteuert. Ja? Das ist eine Steuerungsdatei, da werde ich später zu kommen. Es gibt auch zwei solche Steuerungsdateien, deswegen steht hier auch kein absoluter Pfadname davor, sondern es gibt zwei, nämlich eine auf der Bootdiskette und eine auf dem Installationsbild. Die generiert eine Bootdiskette. Also man nimmt das Image der normalen Bootdiskette. Also CD-ROM SUSE Images Boot, da steht normalerweise die Standard Bootdiskette, die auch bei der Packung dabei liegt, aber da ist halt nochmal drauf, die kann man nochmal auf eine neue Kette schreiben, hier mit CD einfach, also das Image direkt da drauf schreiben. Und wenn man sich dann die Diskette ansieht, dann sind halt folgende Dateien, die dort vorhanden. Einmal die Datei in der Disk, nämlich GZ. Das ist die sogenannte Initial RAM Disk. Ja, das ist im Prinzip ein gesipptes, komplettes Root-Image der CD. Man kann da auch dran, man kann das da die ganze auspacken, und wenn wir jetzt mal Platte kopieren, ne, dann kann man das hier ansip machen, dann hat man einen Pfeil, das heißt Init-Disk. Und das kann ich mit Option minus O loop einfach an einem bestimmten Mountpoint machen. Und dann kann ich auch lesen und schreiben darauf. Wird wichtig sein, wenn ich nochmal drauf komme, dass man in manchen Fällen darauf schreiben muss. Also muss man eventuell mal die Init-Disk ändern. So, denn Linux ist der Kernel, der gebootet werden soll. Und dann ist noch entscheidend die Datei sys, Linux und Configuration. So, jetzt kommen wir nochmal drauf. Wir haben gerade die Datei in der Disk GZ gesehen, also das Initial Run Disk, die man erreichen kann. Also, ihr sagt, wichtig ist, dass die entsprechenden Module für Stasi, die Netzwerkunterstützung, da vorhanden sind auf der Diskette. Da ist noch ein Modulverzeichnis natürlich drin und da sind dann die Kernel-Module drin, die nachgeladen werden. Und da muss ich natürlich Unterstützung haben für meine Netzwerkkarte, denn ich mache eine Netzwerkinstallation und ich muss natürlich, wenn ich ein SCSI-System habe, auch den SCSI-Treiber haben, muss keine Linux-Platte schreiben. In meinem Fall, ich habe das, also bezüglich des Ganze hier auch nochmal alles durchgetestet, da habe ich was so gemacht, ich habe einfach auf einem Rechner nämlich gerade saß, einen Installationsserver aufgesetzt, die CDs drauf probiert und damit gerade kein Handrechner zur Hand war, wo es alle im Wettertest waren, das sind 64, und ich könnte keinen Rechner nehmen, dann habe ich einfach VMware genommen. Dann habe ich als Client-Seite VMware benutzt, aber VMware hat diese PC-Net 32 Netzwerkkarte und ist in der normalen Boot-Diskette nicht mit da drin. Das habe ich dann gemacht, ich habe die Init-Disk habe ich dann gemountet und dann zusätzlich das Modul PC der 32 drauf kopiert. Wir können auch mal reingucken. Ich habe da so die Boot-Diskette mit. Besteht da Interesse auf, wie man sowas macht, wie man das sich ansieht? Dann können wir das im Prinzip mal einmal durchwandern. Oder wissen Leute, wovon. Ja? Gehen wir mal ganz kurz einfach mal rein. Ich überlege mal. Inhaltsverzeichnis sieht also genauso aus wie hier, bis auf hier ist noch das SUSE-Verzeichnis zu sehen. Bis auf dieses SUSE-Verzeichnis. In dem SUSE-Verzeichnis, da habe ich ja gesagt, SUSE. Setup, Description, Info, da steht praktisch diese Infodatei, zu der wir nachher kommen. Also deswegen ist dieses Directory zusätzlich da drin. So, ansonsten hat es halt diese Datei sys-linux-config, auf der vielleicht noch diese init-disk.gz. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, mcopy init-disk.gz. Thank you. ganz in Ordnung führen, die Anführungsstriche sein. Also Anführungsstriche werden jetzt immer anscheinend dieser Version. Ist das jetzt ein Star Office Problem oder ist das eine SUSE Red Hat Inkompatibilität? Also bei mir war es also die Datei ist Linux Config, die auf der Diskette war, die sieht also im Wesentlichen so aus. Da steht ja, die Append-Zeile, das gehört diesem Internet-RD gehört noch mit zu der Append-Zeile, das passt nicht alles in eine Zeile. Also das ist eine Zeile, das jetzt hier weitergeht mit der D-Z-RD.0. Und da steht drin mit der Quelle, das sind halt Informationen für den Milo, der am Anfang gemeldet wird, ist gar nicht so weit, es geht aber nur ein Trick, den man, aber was heißt Trick, was man zusätzlich einschalten muss, damit automatische Installation überhaupt geht. Man muss als weiterer Parameter dieser Append-Zeile noch Linux-RC gleich Auto einschreiben, zum Beispiel an dieser Stelle. Also hier dahinter. Muss also irgendwo Linux-RC gleich Auto schicken. Dann sucht er eben nach dieser Info da drauf. Nämlich diese. SUSE Setup Description Info. Das ist eine Datei, die es jetzt auch, die es zweimal gibt. Eine auf der Bootdiskette und eine auf dem Installationsmanager. Es kann noch mehr geben, komme ich später dazu. Die sind also vom Format prinzipiell identisch, aber einige Einträge sind halt nur für die Bootdisk interessant und andere Einträge sind, werden auf dem Installationsmedium damit zu kommen. Und man kann auch in dieser Datei Pfadnamen angeben auf dem Installationsmedium. Wenn ich also eine bestimmte Datei im Installationsmedium zusätzlich irgendwie anfassen will, will die darauf kopieren oder irgendwas anderes machen oder ausführen, dann muss ich diesen Platzhalter einführen, $i. Das ist das, was ich als Installationsmedium habe. Das war in diesem Fall User Auto. Ja. Auf meinen Installations. Und damit kann ich also praktisch alles, was da drunter ist, auch wirklich für diese Installation benutzen. Ja, wenn es zwei Dateien gibt, dann habe ich natürlich ein Problem, welche hat die höchste Priorität. Und es ist halt so, in der Hierarchie, als erster steht die Info-Datei auf der Bootdiskette. Das heißt, ich kann mit einer veränderten Bootdiskette meine Info-Datei auf dem Installationsmedium überschreiben. Na, also ich kann mal eine Standardinstallation halt aufsetzen, wenn ich auf einem bestimmten Server eine andere Installation haben möchte, aber nur auf dem oder auf zwei anderen, dann mache ich für die halt eine spezielle Bootdiskette und brauche eine Installationsverbindung. Deswegen diese Hierarchie-Reihenfolge. Was das ist, spezifische Infodateien sind, kommen später zu. Man kann also, das heißt, man kann auch für bestimmte Rechnerklassen verschiedene Installationen automatisch aufsetzen. Das ist ja auch wichtig sein muss. Wenn die in verschiedenen Bereichen zum Beispiel stattfinden, die verschiedenen Leute die arbeiten, verschiedene Arbeitsgruppen, dann haben die natürlich andere Softwarebedürfnisse. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Ich habe intensiv diese Anfangszeit benutzt. Jetzt gehen wir einfach mal so ein paar Optionen durch, die wie sie auf der Bootdiskette sind. Wenn man schon mal eine Installation mit Yast gemacht hat, dann kommt man was bekannt vor. Das sind im Prinzip die Fragen, die Yast oder Linux RC jetzt hier auch am Anfang gestellt. Einmal die Sprache, dann das Display, was ein Color oder ein Chrome-Display ist, das ist das, was man am Anfang mal gefragt wird. Was für eine Tastaturtabelle ich belege. Solche Sachen. Wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es ja meistens dasselbe. Dann kann man es immer wieder verwenden. Dann den Boot-Mode, das ist noch wichtig. Habe ich eine speziell vorbereitete CD, von der ich booten möchte? Oder eben boote ich aus dem Netz? Ne? Bei uns steht Boot immer auf Netz. Und dann natürlich das Netzwerk Device. Wenn ich mehrere Device-Karten natürlich entscheiden können, über welches Device die Installation. Ja, Server, der IP-Adresse des NFS-Servers sicherlich notwendig bei der Geschichte. Dann Server hier, da steht das NFS-Installationsverzeichnis. Das muss natürlich auch noch sein, ich muss wissen, an welcher Stelle auf dem Server das liegt. Ich muss ja den Mount-Befehl, praktisch den FS-Mount-Befehl absetzen. Dafür brauche ich diese Information. Hier steht IP. IP ist natürlich auch noch wichtig. Ich muss natürlich eine spezielle IP-Nummer angeben können für meinen Rechner, den ich installieren möchte. Wenn ich das Ding freilasse, wenn ich IP nicht angebe, dann holt er sich die Informationen von P oder DHCP-Server. Geht also auch. Das ist weg, DHCP-Installation, gebe ich es an, kriege ich eine feste IP-Nummer zugewiesen, und zwar genau die, die ich auf der Bootdiskette geschrieben habe. Ja, wenn ich eine IP angebe, dann muss ich natürlich auch sagen, was mache ich damit? Die muss ich dann natürlich auflösen in MAC-Adressen, wenn ich jetzt für den Netzwerkkontakt habe. Und geht ja davon aus, der Rechner ist blank, der hat ja immer gar nichts. Also brauche ich eine Netzmaske, um meinen AP-Request loszuwerden. Und eventuell natürlich auch ein Gateway. Das muss man nicht angeben, kann man natürlich machen, wenn man über ein Gateway muss, um an den Installationsserver zu kommen. Man kann aber auch so ein Gateway angeben, dann wird das auch automatisch als Standard-Gateway nach der Installation eingetragen. Name-Server genauso. Ich gebe den Name-Server in meiner Umgebung, die IP-Nummer des Name-Servers. Jetzt noch ein weiterer Punkt. Das ist im Prinzip das, was auf der Bootdiskette an Informationen stehen muss. Ein weiterer Punkt ist, ich habe gerade davon gesprochen, Module müssen eventuell geladen werden, Netzwerkmodule, das weiß ich nicht. Davon weiß mein System ja im Moment noch nichts. Und deswegen muss ich diese Insmod laden. Das kann ich auch, so wie es da ist, wie das Insmod-Befehl geht, direkt auf in diese Infodatei schreiben. Ja, Insmod PC-Net32, zum Beispiel, oder Insmod AC7XXX, finde ich gerade die. Und ich muss natürlich dafür sorgen, dass diese Module in dieser Image-Disk enthalten sind. Und dann das war im Prinzip das, was ich an der Bootdiskette mache. Und da trage ich dann praktisch ein für jeden verschiedenen Rechner. Ja, wenn ich eine andere Hardware habe, muss ich natürlich entsprechend andere Module ein. Alle weiteren Optionen sollen jetzt vom Server ausgeschaltet werden. Na, jetzt kommt noch ein Beispiel. Also ein Beispiel zu einer Infodatei wird sie aussehen. Ja, also das ist genau die, die ich da verwendet habe. Also Language, Display, das haben wir gesprochen, Keytable, boot.net. Dann, ich gebe die IP-Nummer an, die Netzmaske, Gateway, wo ist mein Server, Server hier. Ich würde sagen, die Reihenfolge ist egal, die Datei wird gelesen und dann werden die Sachen gepasst, die Reihenfolge besser aufschreiben, das ist nicht entscheidend. Ja, Name-Server und ein Device gebe ich an und ich führe speziell Insmod-Kommandos aus. Für die VMware-Installation ist natürlich das AEC nicht entscheidend, aber das PC der 32. Jetzt kommen wir mal zum Server. Also ich lege auf dem Server habe ich ja dieses User-Verzeichnis angelegt und dort auch wieder gibt es das Verzeichnis Setup, in dem User-Verzeichnis Setup Description und da liegt schon eine Infodatei. Die Infodatei gibt es schon. Da stehen so allgemeine Geschichten, was für eine Distribution ist das, welches Binärformat, das 11 steht da zum Beispiel drin und von wann ist die. Das kann man einfach unangetast lassen und lässt es darauf stehen und schreibt einfach die zusätzlichen Einträge mit drauf. Da gibt es einmal die Möglichkeit, automatisch eine Formatierung durchzuführen, Auto-FDisk. Automatische Partitionierung, Ich kann das einfach weglassen, mit einer 0, mit einer 1. Kann ich ja nicht die Partitionierung durchführen lassen, aber vom Benutzer bestätigen lassen, und bei einer 2 wird die automatische Partitionierung ohne Benutzerabfrage durchgeführt. In dem Fall machen wir alles automatisch. Auto-FDisk-2. Na gut, ich muss Ihnen ja irgendwie jetzt sagen, wie ich es denn partitionieren will. Das kommt jetzt.
Als erstes muss ich natürlich sagen, welche Platinensequenz ich partitionieren. Beim Rechner kann ich mehrere Platten haben und ich kann Stasi-Platten, ich kann IDE-Platten haben und welche Platten für die Partitionierung zur Verfügung stehen, muss ich meinem System erstmal sagen. Nimmt das Schlüsselwort AutoFDisk, das hier, man kann auch noch mehrere Sachen angeben, man kann eine ganze Liste angeben, das sind dann die, die in der Reihenfolge, wie sie dort stehen, für die Partitionierung genommen werden. Und dann muss ich natürlich noch wissen, wie teile ich diese Platte auf, wie ist das Schema der Partitionierung. Da bin ich auch flexibel, da gibt es also eine Schemadatei, die heißt part, Unterstrich und dann fünf Zahlen, das sind die Platzzahl, fünf Ziffern, die da stehen. Und diese Datei part, Unterstrich, fünf Ziffern, die liegt auch in einem Verzeichnis User Setup Description, DSCA, und wird nach folgender Regel ausgewählt. Es wird die größte Zahl, die diese fünf Ziffern widerspiegelt, also die größte Zahl wird, muss kleiner sein als die Platte in Megabyte, und die wird dann ausgewählt. Ja, das ist kompliziert, dann ist es einfach. Angenommen, ich habe Rechner mit Platten jeweils 2 GB und 4 GB. Und dann habe ich eine Datei, die heißt part 0000, also eine kleine, und eine, die heißt part 02500. Ja, das sind jetzt 2500 in Megabyte und das wäre 0 Megabyte. So, die Platte 2 GB, also 2000, ungefähr 2000 Megabyte, sagen wir mal. Und die ist 2000, ist natürlich größer als 2500, 2000 ist kleiner als 2500, also wenig. Bei der 2 GB Platte wähle ich diese Datei aus und bei der 4 GB Platte wähle ich natürlich mehr, weil 4000 größer als 4096. So habe ich also die Möglichkeit, mit mehreren Dateien verschiedene Partitionsschemata zu benutzen, wenn ich verschiedene Platten benutze. Und so eine Schemadatei sieht dann wirklich ganz einfach aus, eine ganz einfache Textdatei, wo man praktisch die Mount Points und die entsprechenden Größen in Megabyte nebeneinander stellt. Ja. Swap ist dafür der einfache Swap. Man kann auch mehrere Swap-Einträge machen, man macht halt mehrere Swap-Dateien. Funktionieren. Ja, ich glaube, das ist insofern erstmal selbst erklären. Eine Null hier am Ende heißt Rest der Platte. Ja, je nachdem, wie groß eine Platte ist, wird der Partitionierung vorgenommen. Man kann natürlich auch da eine Größe angeben und dann bleibt der Rest frei. So, das ist eine Möglichkeit. Ich kann dann neu partitionieren, aber oft möchte ich das ja gar nicht. Oft habe ich auf dem System schon Linux, das eigentlich perfekt partitioniert ist. Und dann gibt es die Möglichkeit, will ich nur die Pakete updaten oder will ich einfach die Partitionierung beibehalten und dann nochmal eine Neuinstallation machen. Beides kann ich hier machen, indem ich folgendes Kommando mache, fstub search. Ich suche einfach diese Platten nach vorhandenen, oder diesen Partitionen, sorry, nicht Platten, sondern diese Partitionen nach vorhandenen etc/fstub-Dateien ab, und wenn es die gibt, dann liest die bitte ein, und zwar auch in der Reihenfolge, wie die Platten da stehen. Und kann dann zusätzlich, wenn ich das möchte, bestimmte Verzeichnisse, bestimmte Filesysteme neu initialisieren, also neu nochmal formatieren, nämlich hier das Root, das Var und das User zum Beispiel, da sieht man eine Neuinstallation, aber ich möchte zum Beispiel Sachen wie Home unangetastet. Und dann würde ich das in dem Fall so machen. Ich behalte das Partitionierungsschema bei, mache kein neues Schema, aber ich formatiere trotzdem die Systempartitionen neu. So würde ich zum Beispiel vor. Andere Möglichkeit wäre, das Format nicht durchzuführen, dann würde man halt im Wesentlichen updaten.
Dann gibt es noch weitere Optionen zur Steuerung der Installation. Einmal das Fast-Install. Da geht es einfach nur darum, soll überhaupt automatisch installiert werden. Ich kann also mit dieser Option nochmal das Ganze abschalten auf dem Server. Ja? Ich kann auf dem Server zum Beispiel sagen, null, keine automatische Installation, dann kann niemand eine automatische Installation durchführen. Und dann kann ich den ganzen Mechanismus auch sperren, aus Sicherheitsgründen, falls sich irgendjemand zu einer Bootdiskette macht und ständig seinen Rechner installiert, versucht zu installieren. Dann kann ich das da auf der Serverseite auch nochmal abschalten. Oder ich kann nochmal eine Abfrage machen. Ja, Autobilo. Das ist auch selbst erklären, wenn man den Bilo installieren, automatisch mit Abfrage. Wenn man das dann automatisch macht, kriegt man die Ausgaben des Bilo, nimmt man dann auch in dieser Datei. Dann wichtig ist, ich mache ja, meine Netzwerkinstallation in einem Netz, möchte ich, dass diese Netzwerkumgebung gleich mit übernommen wird, was ja meistens der Fall ist, dann kann ich Autonet einschalten. Mit Autonet wird das genauso getan. Aber wenn ich Autoname mache, dann wird der Rechnername, ich habe eine IP-Nummer mal angegeben, versucht über den Name-Server zu ermitteln und wird dann als Hostname eingetragen. Bei Autoname-Server übernimmt man den Name-Server, den man zum Starten des Systems benutzt hat. Und ja, Autoservices zum Beispiel, wenn man das einschaltet, dann fragt er nicht nach, ob er IMRT starten sollte und startet ihn einfach. Oder eben nicht, wenn ich Autoservices auf 0 setze. Und Auto-Installed ist jetzt noch entscheidend. Jetzt müssen irgendwann auch mal Pakete installiert werden. Damit kann ich mit dem Befehl Auto-Install kann ich jetzt ein Selection-File. Und dieses Selection-File kann ich mir mit dem JAS erstellen, indem ich einfach sage, gespeicherte Konfiguration, nachdem ich meine Pakete einzeln ausgewählt habe, kann ich dieses Selection-File erstellen. Und da kann ich ihm angeben, jetzt dieser Pfad, Installationsmedium, das wäre jetzt in diesem Fall User Auto, und dann darunter SUSE, zusätzliche Files, Auto.select, also eine spezielle Selection, die ich mir ausgesucht habe, könnte ich da mit aufnehmen. Also ich mache eine spezielle Selection. Wenn man, wir kommen ja gleich noch kurz zu Klassenabhängigen Installationen, da gibt es auch noch das Schlüsselwort add-install, also eine zulässige Installation. Da würde man das so machen, dass man da ein Grundsystem, das auf allen Rechnern vorhanden ist, mit Auto-Install auswählt und add-install für verschiedene Klassen bestimmte Software auch zusätzlich selektiert. Ja, der Kernel muss ausgewählt werden mit Auto-Kernel. Ja, das ist der Name des Kernels, den hier auf SUSE Images steht. Und was ist noch? Ja, genau. Einzige Config-Variable, die ich auch setzen können, damit auch nachgefragt wird. Ich will hier ein Modem einrichten, soll Apache gestartet werden und sowas. Ich kann also alle RC-Config-Variablen mit RC-Config-0 erstmal so in dieser Form auf Ja, Nein und so weiter setzen. Also ich kann mir wirklich eine Liste aller Variablen, die ich brauche, machen und die dann auch in diese Infodatei schreiben. Es gibt noch ein paar weitere Optionen. Hier vielleicht jetzt mal ein Beispiel. Nämlich an dem Beispiel, wie ich das testweise mal gemacht habe, durchgehen können. Und ich habe auch noch einen Unruh erstellt. Ich weiß, ein paar mehr Leute hier als jetzt so gute 20 von diesem Umdruck, wo das nochmal, wo die Schlüsselwörter der Sache nochmal genau erklärt sind. Denke, wenn man es mal machen will, dann nützt dann so ein Vortrag einfach relativ wenig, sondern man kann da was nehmen. Also ich würde dann bitten, wenn Leute sich ganz gut kennen, dass da vielleicht nur eins daneben untereinander kopiert. Ansonsten werde ich auch mich dafür einsetzen, dass man es irgendwie nochmal auch in dieser Form ins Netz oder so. Ja. Eigentlich alle Optionen kann ich jetzt hier in den Vortrag nicht machen. Aber ich werde an dieser Stelle mal einfach nochmal in diese Datei rein, wie diese Infodatei aussieht. So. Bin ich da drin? Jetzt habe ich diese Infodatei, die dort steht hier. Das ist genau die Infodatei, die auf dem Installationsmedium ist. Kann man das so lesen? Schrift größer machen.
Größe, Größe, Größe. Das kann man eigentlich einigermaßen lesen. Das sind jetzt Einträge, die schon in dieser Infodatei stehen. Alles, was jetzt markiert war, das war schon drin. Ja, wenn man also eine 6.3 damit führt, hat man genau das dann stehen, da muss man nichts anpassen. So. Und dann haben wir über Fast-Install gesprochen, was man machen soll. Auto-FDisk haben wir auch erklärt. Also ich habe hier nichts nachfragen lassen. Auto-FDisk, FSDA. Also welches Device soll partitioniert werden? Automatisch soll Lido installiert werden. Hier kann man noch zusätzlich angehen, wenn man eine weitere DOS-Partition hat, die man booten kann, kann man auch Lido DOS angeben. Dann wird auch noch der Lido so konfiguriert, dass man auch am DOS booten kann. 90, 98, ich übernehme die Netzwerkkonfiguration, ich übernehme den Namen vom Nameserver, ich übernehme auch den Nameserver selbst und ich möchte alle Services gestartet haben. So, damit das nicht allzu lange dauert, habe ich das Minimal Selection, das auch auf der CD eigentlich immer mit drauf ist, benutzt, um das Auto-Install durchzuführen. Man kann natürlich auch eine Default-Installation machen oder eben eine ganz eigene erstellen. So, dann gibt es noch Install Rate. Da kann man noch einschalten, ob man zusätzlich am Ende der Paketinstallation warten möchte, ob man noch auf Floppy zwischenspeichern möchte oder nicht. Ja, Autokranus haben wir schon gesprochen. Hier soll nicht gefragt werden, ob ein Rootdisk erstellt werden soll. Hier kann ich das CD-ROM-Device direkt setzen, sodass es dann auch dass der Linkort gesetzt wird. Hier soll die Abfrage abgeschaltet werden, dass nach der Swap-Partition gefragt wird. Und hier kann man noch ein End- und Startup-Message machen, wo man nochmal bestätigen soll, dass die Installation einmal abgelaufen ist oder dass man nochmal durchbootet. Und sonst bootet ja automatisch das neue System. Und hier setze ich noch einige RC-Konfiguratoren. Also ich setze Timezone und also alle Variablen, die man so kennt, kann man hier, die in der RC-Config vorkommen, kann man dann in different state einsetzen. Also wie gesagt, es sind noch ein paar Optionen mehr, aber ich glaube, die sind alle geklärt. Kommen wir nun zu klassenabhängig. Man kann also für bestimmte IP-Nummernbereiche Klassen festlegen und die einen bestimmten Namen geben. Ja, ich kann jetzt die IP-Nummern, die ich hier habe, die 1 bis 20, die dann noch 100, die ich hier habe, die gebe ich den Namen Tech, das sind also Benutzer, die will Tech benutzen wollen, also weil auf jeden Fall Tech installiert haben, zum Beispiel, das ist jetzt ein Name, und das Benutzer, die machen wesentlich X11-Geschichten, ich kann das klar staten, einmal auf IP-Nummer-Basis, ich kann das dann auf Namensbasis machen. Und es werden dann zusätzlich die Dateien, die auch in demselben Verzeichnis stehen, info.tech oder info.xl, je nachdem, wie ich das hier genannt habe, werden dann eingelesen. Dann kann ich, habe ich nochmal alle Schlüsselwörter zur Verfügung, alle anderen Infodateien und kann zusätzliche Installations, Sachen machen.
Ja, ich kann zum Beispiel Add Install machen, wie ich gesagt habe, und noch ein weiteres Selection-File aus dem Hersteller.
Einfach nur um mehr Software zu installieren. Ich kann auch andere RC-Config-Varianten setzen.
Ich kann auch bestimmte Netzwerkumgebungen anders setzen. Ja, indem ich, weil ich ja die Hierarchie des Klassen Info-Files ist höher als die des Server-Info-Files und kann ich auch Sachen vom Server überschreiben.
Ja, was fehlt denn noch?
Jetzt fehlt natürlich noch, damit hat man eine ganz normale SUSE installiert, dann hat man noch nicht viel getan. Ja, man möchte ja, wenn man eine große Installation hat, dann hat man ja auch eigene Software, die man da rausspielen will. Oder man möchte gerne Skripte ausgeführt haben, bestimmte Benutzer möchten angelegt werden. Also alle solche Geschichten. Und da gibt es halt noch weitere Schlüsselwörter, nämlich Post-Install oder Pre-Install. Man kann also bestimmte Pakete vor dem Installieren der SUSE-Pakete oder nach dem Post, nach dem Installieren der SUSE-Pakete einspielen. Das geht halt mit dem Stichwort Pre-Install oder Post-Install. Also man kann sich zusätzliche Files, zusätzliche Programmpakete extra auswählen. Da kann ich auch eine ganze Liste angeben und dann dort hochgehen. Ja? Weiterhin möchte ich Skripte ausführen, das kann ich auch. Da gibt es also Pre-Script, Script und Post. Also Post-Script ist nicht diese Gruppe oder Dokumentbeschreibungssprache, sondern in dem Fall heißt es, nach dem Installieren aller Pakete soll noch folgendes Skript durchgeführt werden, zum Beispiel bestimmte User sollen angelegt werden können. Oder eben vorher sollen bestimmte Vorbereitungen getroffen. Ja, zum Beispiel kann sein, dass solche Links angelegt werden müssen, um die Partitionen zu verteilen. Wenn man ein älteres System hat, wo man die Partitionen dann noch festhält und möchte nicht neu partitionieren, dann kann man halt durch Setzen von Links, die man in dem Skript macht, die Installation noch verändern. Oder dafür sorgen, dass die Installation in die richtigen Verzeichnisse geht, wenn man auch andere Verzeichnisse benutzen möchte, als nur ein standardmäßig. Das ist also bisher die Geschichte, wie sie bei uns jetzt gehandhabt wird und ich denke mal, zumindest ein halbes Jahr, weil immer noch so weiter oder wahrscheinlich ein Jahr so weiterlaufen wird. Seit der 6.3 arbeiten wir auch daran, einen grafischen Installer zu machen. Allerdings war es grafischer Installer dann nicht nur. Wir wollen auch Hit Another Graphic Installer, also es ist kein JAX oder so, sondern es ist ein JAX 2, wo wirklich darüber nachgedacht wird, was müsste ein Installationskonfigurationstool eigentlich leisten, um ja, heutigen Anforderungen zu entsprechen. Und das ist eigentlich mehr als das, was unser JAX mittlerweile bieten kann. Wir können natürlich jetzt eine automatische Installation machen. Man kann natürlich über eine SSH oder eine Telnet-Verbindung natürlich auch sowas wie Ferndaten machen, aber natürlich nicht sehr geschickt. Man bräuchte ein neues Konzept. Und diese JAS2-Entwicklung bei uns, die geht auch, man muss sagen, langsam voran, aber auch deshalb, weil man eben darauf geachtet hat, auf Modularität und Skriptfähigkeit und auf guten Konzepten. Die Struktur von JAS2 sieht also im Wesentlichen so aus, man hat völlig drei getrennte Arbeitsfelder. Einmal dort, wo Hardware-Daten, also dort, wo die Installation letztlich dann auch drauf installiert wird, also durchgeführt wird oder wo auch gehandhabt wird. Dann gibt es den Workflow, also wo die Informationen hereingehen, was wird getan, wo kann ich weitere Module einpflegen in unser JAS. Und es gibt das User-Frontend, was man am Ende sieht, wenn man mit diesem System arbeitet. Das Ganze ist so gehalten, dass es im Prinzip auf drei verschiedenen Rechnern laufen kann. Ja? Also ein User-Frontend völlig trennen von dem Rechner, an dem ich was mache, oder wo zum Beispiel meine ganzen Systemdaten liegen. Ich kann auch bestimmte Daten, zum Beispiel Konfigurationsdaten aus einer LDAP-Datenbank einpflegen.
Und das User-Frontend, das ist jetzt im Moment das Qt-Frontend, was im Framework für Devices hochgefahren wird, das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt schon für ES2 auch ein Text-Frontend, das aber, das man eigentlich jetzt im Moment noch nicht sieht, weil es auch noch nicht hundertprozentig fertig ist. Und ein Web-Frontend wird auch gearbeitet. Und es gibt vielleicht noch weitere Möglichkeiten, wie man das Frontend gestalten kann. Wichtig ist nur, dass man das halt trennt. Das ist dann noch ein bisschen größere Arbeit, weil ein großes Ziel ist natürlich, ein komplettes Remote-Administrationstool zu haben für Updates, für Installationen, und auch ein Netzwerk mit guten Prompt-Karten, sodass man niemals mehr eine Bootdiskette braucht. Sowas ist auch die. Also so eine Erweiterung gibt es sogar schon mittlerweile auch für ES1. Das ist so eine Geschichte, die jetzt so in der Zukunft bei uns ansteht. Im Bereich Installationsprogramm und Konfigurationsprogramm da das zu entwickeln, was das möglichst universell ist und auch große und kleine Installationen wenig praktisch haben. Und da so eine Entwicklung natürlich immer eine Menge Manpower frisst, kommen wir damit an, auch gar nicht so richtig nach. Also es ist schon so, dass das Projekt natürlich weiterläuft, aber neben dem Alltagsgeschäft ist man immer ziemlich beschäftigt. Und wir haben immer gerne Leute, die sagen, also uns interessiert das, wir würden da ganz gerne mitarbeiten. Man kann sich gerne an uns da wenden. Auch vielleicht auch im Rahmen von Semesterarbeiten oder Diplomarbeiten oder sowas. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man da mitgestalten kann. Nicht nur jetzt im Bereich der ES2-Schicht, der was jeden Bereich macht. Ja, danke fürs Interesse. Und wenn jemand da an dem Umdruck interessiert ist, wie man es denn genau macht, mit der detaillierten Beschreibung, die da fürs Gewalt hat, kann gerne hier runter.